Ist das nicht ein Unterschied von Niveau von Leidenschaft? Der eine behaut einen Stein, ist aber ganz, ganz wichtig, weil er 50 Stück am Tag macht, aber sein Blick ist am Stein. Der andere ist der Gewissenhafte, hat er gemerkt. Na, fass ja nichts an, du könntest diesen Stein kaputt machen. Misst alles aus, hat schon verstanden, Bogen muss genau in die Mitte rein, oben muss alles halten, muss ganz exakt werden. Da ist schon dieses Warum tue ich etwas völlig anders klar. Ja, und dritte Bauarbeiterin ist natürlich der Visionär. Das heißt, hier wurde schon etwas gesehen, was noch gar nicht fertig war, aber da ist, aber was den Antrieb gibt. Meine Lieben, das hat etwas zu tun mit Leidenschaft. Und im Anspiel haben wir gesehen, wie unterschiedlich man die gleiche Arbeit betrachten kann. Ich baue einen Stein, ich mache einen Schlussstein an einem Fenster, ich baue an einer Kathedrale. Woran baust du in deinem Leben? Woran baust du? Was ist das Bild, wo du sagst, ich mache das, weil das und das in meinem Leben aufwachsen wird? Viele leiden auch unter der Arbeit, vielleicht weil der Blickwinkel fehlt oder weil auch Umstände schwierig sind. Das möchte ich überhaupt nicht verhehlen. Natürlich. Wozu arbeiten wir eigentlich? Und wer ist überhaupt der Erfinder der Arbeit? Wer hat uns denn das gesagt, dass wir das tun sollen? Wenn wir jemanden finden, der das in diese Welt gebracht hat, dann haben wir ja einen Schuldigen. Ne? Wer uns diesen Schlamassel eingebrockt hat, dass wir arbeiten müssen? Wer ist der Erfinder von Arbeit? Wer? Na? Getraut es euch nicht zu sagen? Wer hat das sich überlegt, dass wir arbeiten müssen? Wer? Gott, genau. Er hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. da sollst du ruhen. Also er hat sich das einfallen lassen. Jetzt haben wir schon erstmal jemanden, wo wir sagen können, liegt an ihm. Die einen leiden darunter, dass sie zu viel arbeiten, sind so in das Hamsterrad hineingekommen, dass sie zum Workaholic geworden sind. Das heißt also, in eine Arbeitssucht hinein. Bei anderen steht auf dem Grabstein sinngemäß, Arbeit, das war sein Leben. Das sind für mich die ärmsten Schlucker. Weil Leben und Arbeit gehört zusammen, aber Arbeit ist nicht das Leben. Und dann gibt es andere, die keine Arbeit vielleicht haben, aus welchem Grund auch immer, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder die schon in den Ruhestand gegangen ist. By the way, in der Bibel steht nichts von Rentner. Rentner steht nicht in der Bibel. Wer es findet, zeigt mir, wo Rentner steht. Ja? Das heißt, das Arbeiten im Reich Gottes ist immer möglich. Das bedeutet nicht, dass man unbedingt auf dem Dach ist oder dass man in einem Büro sitzt, sondern dass man einfach etwas tut, was für andere Menschen zum Segen wird. Also wir sehen, es gibt viel Menschen, die auch unter Arbeit leiden, unter Last stehen. Oft ist es auch so, wenn zu viel gearbeitet wird, Menschen werden krank. Burnout ist ein Thema. Durch zu viel Arbeit werden Ehen vernachlässigt, Kinder vernachlässigt. Es wird zu wenig Zeit in Beziehung hineingelegt. Wer hat gesagt, dass wir arbeiten sollen? Wer ist da jetzt schuld? Das ist doch das, was wir oft sehen und was wir so spüren. Und wir haben eine zweite Seite der Arbeit, aus meiner Sicht oft völlig aus dem Blick verloren. Wisst ihr, dass Arbeiten, dass die Idee Gottes ist, Arbeiten etwas Göttliches ist. Jetzt stapel ich hoch. Arbeit ist etwas Göttliches. Natürlich ist es göttlich. Warum? Das kann ich euch ganz einfach beschreiben. Weil durch Arbeit machst du das, was Gott getan hat. Jesus hat gesagt, er sieht seinen Vater allzeit die Dinge tun. Gott heißt ja auch der Schöpfer, weil er der Schöpfer Gott ist, weil er Dinge schafft. Wie schafft er die? Mit seinem Wort aus dem Nichts. Und wenn du arbeitest, schaffst du oft, nicht immer, aber oft Dinge wie aus dem Nichts. Jetzt beschreibe ich euch eure Göttlichkeit beim Arbeiten. Eine Frau hat in ihren Gedanken, ihre Freundin einzuladen. Übermorgen. Die Freundin sagt zu, wunderbar, Terminkalender war noch frei, willkommen im normalen Leben. Und dann überlegt die Frau sich, wie könnte ich meiner Freundin eine Freude machen? Wir trinken eine Tasse Kaffee zusammen, wir machen ein bisschen Wettbewerb zum Bäcker, wir backen selbst. Und sagt, ja, welche Torte könnte ich backen, dass meine Freundin, was da richtig schmeckt, was für sie was Fantastisches ist, wo sie sich drüber freuen würde. Und sagt, aha, vielleicht eine schöne Fruchttorte mit den und den Früchten, weiß ich genau, sie liebt das. Noch ein bisschen Schlagsahne dazu, Frauen manchmal noch ein bisschen Eierlikör. Wie auch immer, die Mädels wollen sich eine gute Zeit machen. Wo ist die Torte? Wo? Im Geiste dieser Frau. Sie ist nicht Existenz. Nicht in Existenz gebracht, schon. Aber die Frau, die ihre Freundin einlädt, sieht diese Torte schon in ihrem Geist. Das ist göttlich. Dann beginnt sie Mehl, Eier und was alles dazugehört. Ich bin Messtechniker, ich mache jetzt kein Tortenrezept. Das würde völlig schief gehen. Und dann wird mit den Händen Dinge zusammengebracht, die überhaupt nicht schmecken. Schmeckt Mehl? Furchtbar. Einfach nur Zucker, ein Ei, ach, ja, mit Salz und gekocht, ein rohes Ei, ist das was? Nö. Und sie bringt diese Dinge zusammen und macht eine Torte, dann ist die Torte fertig, die Freundin kommt und es gibt einen wunderbaren Mädelsnachmittag. Versteht ihr das? Das ist die Göttlichkeit am Arbeiten. Das heißt, du bringst in Existenz Dinge, die in deinem Geist vorhanden sind, aber noch gar nicht in der Realität. Und so hat Gott das sich für uns vorgestellt. Aber durch den Sündenfall, den es gab, das Sündenfall ist ja nichts anderes als das Misstrauensvotum der ersten Menschen Gott gegenüber. Sündenfall, das klingt so, dass viele Leute heute damit sich nichts darunter vorstellen können. Aber es geht um ein Misstrauensvotum, sollte Gott gesagt haben. Man hat Gott nicht geglaubt. Und durch diese Katastrophe hat sich Arbeit komplett verändert. Uta hat es vorgelesen, Gott hat uns auf diese Erde gesetzt mit einem Auftrag, den Garten, diese Erde, zu bebauen und zu behüten oder bewahren. Das ist unsere Aufgabe. Bauen in Verantwortlichkeit. Durch dieses Misstrauensvotum, was wir haben, die Menschen haben Gott nicht geglaubt, haben nicht dem festgehalten, an dem, was er gesagt hat, sind sie aus dem Paradies rausgekommen, rausgeflogen und die Arbeit hat sich komplett verändert. Was ist geschehen? Aus dem Gärtner Adam wurde Adam der Bauer. Die Arbeit ist geblieben, aber das Unkraut auf dem Felde, das Brotessen im Schweiße seines Angesichts, das ist genau das, was dazugekommen ist. Und jetzt geht es darum, dass wir im Arbeiten genau unseren Platz finden und das rechte Maß finden von Arbeit, von Ruhe. Und entscheidend ist, dass das, was wir an Gaben haben, in unsere Arbeit einfließen lassen. Ich selber arbeite sehr, sehr gern. Ich liebe es, Dinge zu gestalten. Ich liebe es, Messgeräte zu konstruieren, die wir dann fertigen. Ich liebe es, Datenblätter zu machen, Zeichnungen und so weiter. All das zu gestalten, ist meine Welt. Nehmt mir es bitte nicht weg. Ich liebe das. Die Herausforderung für mich oft ist, das Maß einzuhalten, in der rechten Weise. Nun sagt Gott eine ganze Menge über das Arbeiten, wenn wir uns das Wort Gottes mal anschauen. Warum, wozu arbeiten wir? Und warum hat dort Gott gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. sollst du ruhen? Also er hat sofort schon ein Maß hineingebracht. Beim Arbeiten hast du die Möglichkeit, deine Gaben und Talente zu formen und zu entwickeln. Deshalb ist Arbeit für uns so wichtig. Es geht nicht zum Schluss erstmal nur um das Produkt herzustellen und vielleicht eine Ernte davon einzuholen, sprich Geld zu verdienen. Das Wichtigste ist, dass wenn du arbeitest, dich als Mensch und als Persönlichkeit entwickelst, immer mehr in das Bild hinein, was Gott von dir selbst hat. Ja, das ist schon möglich, aber wenn die anderen schwierigen Arbeitskollegen nicht wären, dann wäre das ja nett mit dem Arbeiten. Aber die sind so herausfordernd, aus meiner Sicht. Fragen wir mal die anderen, wie die das sehen. Im Arbeitsprozess schleifen wir uns aneinander und wir formen unseren Charakter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Schleifen und Formen haben wir ganz sehr nötig. Jetzt hast du auf Arbeit vielleicht jemanden oder in der Familie oder in der Gemeinde, das ist völlig gleich, das ist überall das gleiche Spielfeld, der ist ziemlich dominant und sagt, was er will und geht vorwärts und überrennt die anderen. Sehr gern. Und jetzt gibt es welche, auf Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer, die leiden darunter und getrauen sich dem nicht zu widerstehen. Wisst ihr, was das aus meiner Sicht ist? Eine super Situation. Schöner kann sie nicht sein. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. In Klammern auf, wie kann Gott das zulassen? Klammer zu, dass der so mit mir umgeht. Könnte es sein, dass das Leben ist Jesus, diesen anderen in deine Nähe gestellt hat, damit du etwas lernst? Die beiden haben etwas zu lernen. Der eine hat zu lernen, Grenzen zu ziehen und Stopp zu sagen, Stopp, bis hierher und nicht weiter, und hat zu lernen, ein fröhliches Nein zu sagen. Jetzt bist du plötzlich dabei, in meinem Revier zu wildern, bis hierher und nicht weiter, Stopp. Und der andere muss lernen, abzuwarten, bis der andere ebenfalls mitgehen kann und kann nicht einfach sein Ding durchziehen. Merkt ihr was? Beide werden aneinander geschliffen. Und dafür gibt es Arbeit. Das ist der Grund. Menschen, die nicht arbeiten können, dürfen, wie auch immer, ist meistens so, die verlottern. Die gehen im Charakter nieder. Entweder weil sie keine Lust haben zum Arbeiten oder weil sie so viel Kohle haben, dass sie es nicht brauchen. Die kommen auf so eine Menge blöde Ideen, dass es denen ihren Charakter nicht gut tut. Sie entwickeln sich nicht zu der Persönlichkeit, wie Gott sich das vorgestellt hat. In meinem Leben gab es einen Menschen, dem habe ich sehr gemocht, also jetzt keine Partnerschaft, keine Beziehung, den habe ich sehr gemocht, war also auch in einem Arbeitsumfeld, aber der konnte mich absolut nicht leiden. Wenn der mich gesehen hat, der stand absolut anti gegen mich. Und das hat mich unheimlich verletzt. Ich sage, wie kann das sein? Ich mag den wirklich. Wenn ich was sage, komm, lass uns mal ein Bier trinken oder was, nein, bah. Und darunter habe ich gelitten. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was ist mit mir passiert? Es war meine Lehrstunde für meinen Charakter. Ich musste lernen, mit Menschen liebevoll, wertschätzend umzugehen, auch wenn von der anderen Seite nichts zurückkommt. Das ist eines der schwierigsten Schulen, die es gibt. 1. Korinther 13, die Liebe fordert nicht das ihre. Das heißt, du liebst Menschen, du gibst Wertschätzung zu Menschen, egal wie sie dir begegnen. Ich habe diese Schule gebraucht als harmoniebedürftiger Mensch. Was habe ich dabei gelernt? Ich bin in ein völlig neues Maß an Freiheit hineingekommen, weil ich mit Menschen in einer Weise umgehen kann, Wertschätzung rüberbringen, sie mag, ganz egal, was zurückkommt. Ich habe ein völlig anderes Niveau in Freiheit bekommen in meinem Leben, was ich nie wieder wissen möchte. Dafür ist dieser Arbeitsprozess da und dafür ist manches auch so schwierig. Arbeit ist Dienen. Wie funktioniert denn Wirtschaft? Wirtschaft ist dafür da, dass wir einander dienen mit den Gaben, die wir erhalten haben. Und den Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt sind. Ein Bauer hat Vermögen, wie auch immer, kauft Samen, streut ihn aufs Land. Im Frühjahr und im Herbst kann er ernten. Er nimmt das Getreide, schafft es zur Mühle. Der Müller mahlt daraus Mehl, gibt es den Bauer zurück. Und der Müller bekommt davon Geld und kann davon leben. Der Bauer gibt das Mehl dann zum Bäcker, dass der Bäcker Brot machen kann, bekommt Geld davon. Wenn der Bauer klug ist, hält er Geld zurück, dass er wieder Samen kaufen kann für das nächste Jahr. Der Bäcker macht Brot daraus, verkauft Brot, hat einen Überschuss, kann davon leben und ist ein Segen für die Menschen, die das Brot kaufen. So hat Gott sich Wirtschaft vorgestellt. Nur ist es ja so, wenn Gott den Menschen etwas schenkt, dann gibt es den Feind Gottes, der pervertiert. Eines der größten Perversionen, die es gibt, ist, wenn man versucht, aus Geld Geld zu machen. Die Börse war am Anfang nicht schlecht gedacht. Haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Daraus ist aber etwas geworden, um aus Geld Geld zu machen. Und das ist ein absoluter Mammonsdienst. Da ist ein Zinssystem in dieser Welt entstanden. Zinsen, Zinsen, Zinsen. Und die bringen uns dazu, dass wir ein ständiges Wirtschaftswachstum brauchen. Das brauchen wir nicht, damit wir Arbeit haben. Lasst euch das nicht einreden. Sondern weil wir in einem von einem Mammon und Gier zerfressenden Wirtschafts- und Finanzsystem leben. Deshalb braucht dieses System Wirtschaftswachstum. Du brauchst auch keine Inflation, brauchst du nicht. Das braucht dieses System, damit wir immer schneller laufen. Dort kommt der Stress her. So war es von Gott nie gedacht. Sondern es geht darum, dass du anderen Menschen dienst mit den Gaben, die du hast, so wie dich Gott geschaffen hat. Und wenn du anderen Menschen etwas gibst und ihnen dienst, hast du das Recht zu verdienen. Deutsche Sprache ist an vielen Stellen wunderbar mit den Worten. Erst kommt das Dienen und dann das Verdienen. Und es steht geschrieben im Neuen Testament, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Im Alten Testament, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, der da tricht. Das ist von Gott so gedacht, wer arbeitet, soll was davon haben. Und jetzt mal noch zwei Worte aus der Schrift, und zwar aus dem Alten Testament. Sprüche 21 heißt es, die Pläne des Fleißigen bringen lauter Gewinn. Gewinn, ist es was Schlimmes? Nö, wenn du fleißig bist und ordentlich haushaltest, dann hat Gewinn da zu sein. Das ist überhaupt nichts Mammonbelegtes, überhaupt nichts Böses. Sei fleißig, sei ordentlich, haushalte ordentlich, dann ist Gewinn da. Die Pläne des Fleißigen bringen lauter Gewinn. Wer übereilt, hat nur Verlust. Sprüche 21. Also wer zu hastig ist, denkt Kohle machen, Kohle machen. Das sind diejenigen, die dann auch gegen die Wand fahren. Ein zweites Wort, was ich euch gern vorlesen möchte. Sprüche 18. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Wer lässig ist in seiner Arbeit, ist ein Bruder des Verderbers. Gott möchte, dass wir fleißig, engagiert, im rechten Maß das tun, was er uns übertragen hat. Und deshalb ist es wichtig, dass du weißt, wer du bist. Wer bist du? Wo kommst du her und wo gehst du hin? Das sind diese philosophischen Grundfragen. Wer bist du? Was sind deine Gaben? Wo möchte Gott, dass du bist? Wo ist deine Berufung? Was ist der Platz, wo du sein wirst? Was trägst du in deinem Herzen, was an dem Platz, wo du bist, was dort aufwachsen wird? Wie organisierst du dein Leben, damit das, was in deinem Herzen ist, zur Realität wird? Darüber nachdenken, planen und die Dinge umsetzen und mit dem Papa drüber reden. Ja, Vision und sowas, das ist nur was für ganz besondere Leute. Kannst du vergessen. Es steht geschrieben in den Sprüchen, der König Salomo hat es gesagt, das Vorhaben eines Mannes, Frau auch, ist tief verborgen in dem Herzen, aber ein kluger Mann, eine kluge Frau, kann es schöpfen. Das Vorhaben, was Gott in dich hineingelegt hat, ist am Platz deines Herzens. Und du solltest dir Zeit nehmen, zu schöpfen, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Es gibt eine wunderbare Versicherungspolice in der Bibel. Die kostet kein Geld. Versicherungspolice kostet nichts. Gibt's das? Gibt es. Nämlich, dass Gott gesagt hat, Gott schenkt das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, Gott hat ein Wollen in dein Herz hineingelegt. Er hat dich gestaltet, so wie du bist, mit deinen Gaben und Talenten. Gott schenkt das Wollen. Dann schau in deinem Herz, welches Wollen er hineingelegt hat. Lass dieses schwingen. Was ist es? Was möchtest du wirklich? Wovon träumst du? Was bewegt dich? Was macht dich wirklich so richtig knülle, wo du sagst, wow, von früh bis abends könnte ich nur drüber nachdenken. Das ist mein Ding. Und wenn du da mit Gott in Übereinstimmung bist, hat er gesagt, er schenkt nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Das ist super. Und dann gehen so viele Menschen durch diese Welt, ich armer, elender Knopf. Ich kann nichts, ich bring nichts, bin immer der Verlierer, die anderen rennen alle schneller, die anderen sind alle viel schöner. Vergiss es. Gott hat dich geschaffen, weil er mit dir etwas vorhat. Deshalb lebst du heute hier, weil er dich braucht. Er braucht dich an dem Platz, wo er dich haben möchte. Also musst du mit ihm mal reden, bist am richtigen Platz. Und im Leben wechselt man Plätze. Schulzeit, Lehre, gegebenenfalls Studium, dann einen Arbeitsplatz, dann wechselt vielleicht was, vielleicht zieht man um aus irgendwelchem Grund. Und wenn das in der Abstimmung mit Gott ist, und dass der Lebensweg ist, den er für dich geplant hat, dann ist das für dich ein Segensstrom. Glaube heißt Vertrauen. Das heißt, du gehst auf dem Weg, wo du glaubst, dass Gott dich so führt. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Es ist wirklich ein Geheimnis. Wenn du nicht den Weg gehst, der dir vorgelegt ist, wirst du nie an den Türen ankommen, die für dich offen stehen. Es stehen für dich in deinem Leben eine Menge Türen offen. Du siehst sie heute nur noch nicht. Deine Aufgabe ist es, im Glauben den Weg zu gehen, den Gott dir vorgelegt hat, und dann wirst du an den Türen ankommen, die heute bereits offen stehen, für die Zeit, wenn du dann dort sein wirst. Und dann kannst du ein Leben führen über Bitten und Verstehen. Und da gehört Arbeit mit dazu, dass du dich entwickelst, dass du dich entfaltest, dass deine Gaben aufwachsen, dass du Menschen dienst mit dieser Einzigartigkeit, die du hast. Du bist einzigartig. So wie du bist, gibt es auf dieser Erde keinen zweiten Menschen. Unter diesen über 7 Milliarden Menschen ist niemand so wie du. Keiner hat die Kombination an Gaben und Talenten, die du hast. Keiner. Noch nie war ein Mensch auf dieser Erde mit einer Kombination an Gaben und Talenten, die du hast. Du bist ein einzigartiges Gottesgeschenk. Du bist super. Du bist einzigartig. Glaub es mir bitte. Warum sind wir so komisch gestrickt, wenn uns jemand was Gutes sagt? Also, naja, kann ich gar nicht ganz so gut. Ja, wer weiß, hat gerade mal so geklappt. Wir können das Positive nicht annehmen. Und wenn jemand sagt, du bist einfach ein, dann glauben wir es. Warum sind wir denn so negativ gestrickt? Wer hat das denn uns ins Gehirn implementiert? Du bist ein einzigartiges Geschenk Gottes. Du bist ein Geschenk an diese Welt. Und wenn du das, was Gott in dich hineingelegt hat, nicht in Existenz bringst, dann ist diese Welt ein Stück ärmer. Einfach Punkt. Du bist besonders. Ich spreche nicht von Hochmut und Stolz. Das ist was ganz anderes. Hochmut und Stolz heißt, ich bin der Größte und bin der Schönste, weil ich es kann. Worüber ich spreche, ist, dass du dankbar bist, dass du von Gott etwas empfangen hast und darfst Dinge umsetzen, worüber du nur staunen kannst, weil er dir es schenkt. Das ist ein völlig anderes Niveau. Und dafür ist Arbeit gedacht. Jesus hat gesagt, macht euch keine Sorgen, was ihr essen, was ihr trinken, was ihr anziehen werdet, das ist das Problem der Heiden. Euer Vater weiß im Himmel, was ihr braucht. Er weiß das. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist nicht euer Thema. Ihr seid Kinder Gottes. Kinder des Allerhöchsten. Derjenige, der das Universum geschaffen hat. Ein Gott ohne Grenzen. Das ist dein Papa. Also Sorgen brauchst du nicht machen. Aber er hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wie geht das? Das Reich Gottes ist ein Reich, was Gott gehört. Ein Reich mit Gesetzen. Der Apostel Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, sondern ist Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist das Ungerechteste, was es gibt, dass er gestorben ist. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und diese Gnade dürfen wir annehmen und sind dann haben seine Gerechtigkeit bekommen und dürfen vor Gott stehen. Vor dem Thron Gottes darfst du stehen, reingewaschen mit dem Blut Jesu. Wenn du es glaubst. Wir sind aus dem Paradies rausgeflogen durch ein Misstrauensvotum gegen Gott. Und wenn wir das zurücknehmen und glauben, dass Gott unser Problem gelöst hat durch seinen Sohn, sind wir wieder drin. So einfach ist es. Kerkermeister Philippi, was muss ich tun? Glauben an Herrn Jesus. Punkt. Glauben heißt Vertrauen. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, es ist für dich bereitet Friede und Freude in deinem Herzen, in deinem Geist. Wie viel ist an einem normalen Tag Friede und Freude in dir? Eine rhetorische Frage, schreit mir jetzt bitte nicht die Prozentzahlen entgegen. Ich glaube, ihr stellt fest, wir alle miteinander, ich eingeschlossen, haben an dieser Stelle einen großen Handlungsbedarf. Es ist Friede und Freude für uns vorbereitet. Und dieser Friede und die Freude unseres Herzens haben wir zu transportieren an unsere Arbeitsplätze, in unsere Gemeinden, in unsere Familien, in die Vereine, wo wir tätig sind. Und dort haben wir zu sein Licht und Salz, indem wir Friede und Freude hineinbringen. Dass die anderen spüren, hey, du hast ein dickes Problem und trotzdem merke ich, in dir ist ein Friede, den hätte ich gern. Dann bist du Licht und Salz auf dieser Erde. Diese Dinge zu implementieren an einem Arbeitsplatz ist wichtig. Meine Lieben, wisst ihr, was mich so bewegt, was mich so unheimlich motiviert ist? Ich möchte, dass meine Mitarbeiter bei uns in der Firma, wenn sie eines Tages diese Firma mal verlassen, weil sie in Ruhestand gehen, wie auch immer, dass sie sagen, es war für mich eine wertvolle Zeit. Ich habe hier viel gelernt. Ich konnte mich als Persönlichkeit entwickeln. Das ist mein großer Antrieb, Unternehmer zu sein. Mein großes Bild ist, ich möchte, dass unser Unternehmen nach dem Reich Gottes duftet. Ich kann sagen, das ist aber jetzt sehr hochgegriffen. Ich möchte den Anspruch nicht tiefer setzen. Wie kann ein Zusammenarbeiten Unternehmen nach dem Reich Gottes duften, in dem Liebe gelebt wird, in dem es Vergebung gibt, in dem es Wertschätzung gibt, in dem absolute Wahrhaftigkeit gelebt wird, Menschen ihren Gaben entsprechend eingesetzt wird, Menschen eine Chance bekommen, auch wenn sie auf die Nase fallen, und Grenzen gesetzt werden, wo es nicht mehr weitergeht, wie die Spielregeln sind. Ihr Männer, Haupt der Familie, es ist eure Verantwortung, die Spielregeln in der Familie festzulegen, nach den Regeln des Reiches Gottes. Und wir sind verantwortlich, diese Dinge einzuhalten, zu beachten, dass sie eingehalten werden. Und in meinem Arbeitsprozess, dort wo wir sind, wo Menschen beginnen, andere zu mobben und einfach ihr eigenes Spiel zu machen, dort haben wir ein ganz fröhliches Stopp zu rufen und den auf die Finger zu hauen. In einer ganz großen christlichen Freude. Wir müssen diese Welt verändern und prägen. Das ist wichtig. Das ist unser Auftrag, Licht und Salz zu sein. Und nicht die Oberkuscher, wo jeder den in den Hintern treten kann. Und die tun immer noch lächeln und sagen, der Herr Jesus hat gesagt, legst du mir auf die linke, haltst du auch die rechte hin. So war es nicht gedacht. Sondern es war gedacht, dass du Licht und Salz bist. Und wie kannst du Licht und Salz sein? Indem du Zeit verbringst mit ihm. Indem du mit ihm immer wieder sprichst, Papa im Himmel, Du hast mich in einer wunderbaren Weise gemacht und in einer Weise, die ich manchmal überhaupt nicht verstehe. Ich bitte um Erklärung. Wisst ihr, was das ist? Das ist ehrlich. Natürlich verstehen wir manches bei uns selbst nicht. Vielleicht gibt es dort Dinge noch zu entwickeln. Zeit mit Gott verbringen. Ihn fragen, wie er dich gedacht hat. Was ist dein Platz? Was sind deine Aufträge in der nächsten Zeit? Was möchte er, wie du dich entwickelst? Betrachte die Menschen, die dir begegnen, die in Anführungsstrichen Umstände dir begegnen. Betrachte sie als von Gott geschickt. Papa, was willst du mir sagen? Nicht maulen, kommt der schon wieder, wenn ich den sehe. Papa im Himmel, was willst du mir mit dieser Situation sagen? Was darf ich davon lernen? Wie kann ich demjenigen, wo ich jetzt überhaupt nicht rankomme, wo es schwierig ist, wie darf ich denen ein Segen sein? Soll ich was sagen oder soll ich noch schweigen? Das ist ein Lernprozess, sich führen zu lassen vom Heiligen Geist. Jesus hat ja gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch nicht als Weise zurück. Meinen Geist gebe ich euch. Wenn du an Jesus Christus glaubst und getauft bist auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so steht es in meiner Bibel, hast du den Heiligen Geist. Und wenn du mehr vom Heiligen Geist haben willst, dann bitte den Vater darum, der hat gesagt, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der den Heiligen Geist gibt, ohne Maß, ohne Limit. Und wenn du selber sagst, lernt ein bisschen, dann lass für dich beten. Lass dir die Hände auflegen von Menschen, die sagen, ich will gefüllt werden mit dem Geist Gottes, damit in meinem Leben in Existenz kommt, was Gott für mich geträumt hat. Es gibt nichts Besseres, als wenn wir eines Tages von dieser Erde gehen, und das werden wir alle, es sei denn, der Herr kommt vorne wieder und holt uns, ja, Klammer auf, Klammer zu, dann gibt es nichts Besseres, wenn wir fröhlich von dieser Erde gehen können, weil wir in unserem Herzen wissen, es ist getan. Mein Auftrag ist erledigt und jetzt darf ich mich freuen, zu Hause beim Papa zu sein. Aber ehe wir dort sind, lasst uns diese Welt verändern an dem Platz, wo wir Verantwortung haben. Das ist in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unseren Gemeinden, Vereinen, egal wo wir sind, dass wir Licht und Salz sind und dass wir in Existenz bringen, das, was auf den Herzen Gottes ist. Amen.